Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Millionärin der Erfahrung. Ich bin Sina, Host dieses Podcasts, Business-Mentorin, Networkerin und Mama und freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Mach dich bereit für schonungslos ehrliche Geschichten, zahlreiche Oha- und Aha-Momente und eine extra Portion an Unterhaltung. Ich bin noch keine Millionärin auf dem Konto, aber meine Erfahrungen sind Millionen wert. Los geht's! Erst einmal möchte ich mich von Herzen bei jedem einzelnen Zuhörer, bei jeder einzelnen Zuhörerin bedanken für diesen unfassbar grandiosen Podcast-Launch. Es sind mittlerweile fast 400 Downloads und damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Es war so ein krasser Tag für mich. Ich lag mit einer heftigen Grippe flach und aus dem Bett wurden dann noch die letzten Absprachen zu Intro und Outro getroffen. Der Podcast wurde hochgeladen, Grafiken wurden für den Launch designt. Also es war echt heftig, aber an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön für die vielen Nachrichten, die lieben Bewertungen, die auch schon gekommen sind und das ganz tolle Feedback. Es war ja richtig überwältigend für mich und es bestätigt mir einfach nochmal, dass es genau die richtige Entscheidung war, das hier zu machen. Und in der ersten Folge habe ich dir ein bisschen über mich als Person erzählt und dich mitgenommen, wie meine Reise der Selbstständigkeit vor 13 Jahren begonnen hat. Und heute soll es sozusagen mit der zweiten Hälfte der bisherigen Selbstständigkeit weitergehen. Und wie bin ich denn eigentlich darauf gekommen, ein Brautmodengeschäft zu eröffnen, beziehungsweise hinterher sogar zwei. Also 2015 war damals das erfolgreichste Jahr in meiner Karriere als Hochzeitsplanerin. In Summe habe ich übrigens zum Schluss knapp, es waren 150 Hochzeiten organisiert und auf 121 Hochzeiten war ich sogar selbst dabei. Also zum Thema Hochzeiten, da kenne ich mich aus, da macht mir keiner was vor. Aber leider war ich hinterher auch super ausgebrannt. Ich habe fast rund um die Uhr gearbeitet. Teilweise hatte ich bis zu 50 Anrufe am Tag von Dienstleistern, von Brautpaaren, also das hat sich echt geleppert. Jeden Abend hatte ich einen Termin, weil logischerweise sind die meisten berufstätig über Tag und so finden die Termine dann in den Abendstunden statt oder fanden sie. Jedes Wochenende im Sommer waren Hochzeiten, im Winter habe ich teilweise bis zu 10 Hochzeitsmessen als Ausstellerin besucht, die waren immer am Wochenende. Sonntags im Sommer hat dann der Abbau stattgefunden von den Hochzeiten. Also irgendwie gab es keinen freien Tag mehr. Es gab auch irgendwie keine freie Uhrzeit am Tag mehr. Es war wirklich Wahnsinn. Und ich habe teilweise mir Angebote eingeholt von Firmen, die Telefonanrufe entgegennehmen und ja koordinieren. Aber irgendwie, es war alles irgendwie nicht das Richtige. Und um mir Arbeitserleichterung zu schaffen, weil die Beantwortung der ganzen Fragen und der Themen der Anrufe war ja wichtig, dass ich das mache, weil es ging ja darum, um meine Arbeit, um meine, um meinen Tipp, um meinen Rat in dem Moment, um eine wichtige Info zur Planung in dem Moment. Und ja, auch wenn das jemand anders hätte gesammelt oder gebündelt, die Arbeit der Beantwortung lag dennoch an mir. Also ja, startete ich den Versuch, zwei freie Mitarbeiterinnen ins Boot zu holen als Unterstützung. Aber auch das hat irgendwie nur so semi-gut geklappt. Das war auch nicht Fisch, nicht Fleisch. Die waren ja sozusagen nicht angestellt und irgendwie nur so halb selbstständig, aber eben halt auch irgendwie nicht. Und das war ein schwieriges Thema. Denn das war ja auch so ein bisschen, wie viel Verantwortung haben die in ihre eigene Arbeit gesteckt und wie viel waren die dann auch abhängig von mir und wollten eben irgendwie doch von mir geführt werden. Und ja, und die Kunden wollten im Endeffekt dann doch auch mich. Also wenn ich die Akquise gemacht habe und das Brautpaar ihren Vertrag unterschrieben hat, die Hochzeitsplanung mit mir eingehen wollte, dann waren das ja gute Gründe. Und dann im Laufe der Planung zu sagen, hey, ich habe hier jemanden, der kümmert sich um euch. Es lag sicherlich auch daran, dass ich das damals noch nicht so richtig klar abgrenzen konnte und mit einer 100-prozentigen Überzeugung vorstellen und darlegen konnte. Da war ich sicher selber auch ein Punkt, der dazu geführt hat, dass das noch nicht so reibungslos funktioniert hat. Aber im Endeffekt haben die ja mich als Person und meine Expertise gebucht. Und ja, dadurch, dass die eben die freien Mitarbeiterinnen eben auf selbstständiger Basis gearbeitet haben, war es dann auch nicht so, dass ich ein Backoffice sozusagen hatte, die für mich im Hintergrund Dinge erledigt haben, sondern die wollten ja auch am Paar sein, die wollten ja auch eigenständig arbeiten. Ja, also wie du hörst, das war keine gute Konstellation oder nicht eine funktionale Konstellation, sag ich es mal so. Und ich war in dem Moment einfach eine Personal Brand. Also trotz Logo und Name des Franchise-Gebers und dieses ja relativ starren Systems, was den Außenauftritt angeht, war ich trotzdem diejenige, an die ja der Erfolg und an die die Kunden gebunden waren. Und ja, das Franchise-System war da nur der Rahmen und die Paare haben mich gebucht. Ja, das war dann sozusagen der Vorteil und der Erfolg der kompletten Selbstständigkeit, aber eben auch meine größte Hürde. Und der Mental Load war damals deswegen so heftig. Also ich konnte alle Namen, alle Geschichten, alle Kinder, alle Stories der Haustiere, alle Lieblingsfarben, Hobbys der Kunden. Ich wusste einfach alles. Ich wusste um jeden Urlaub Bescheid. Ich wusste über Familienkonstellationen von Tante Erna und Opa Franz. Also es war wirklich Wahnsinn. Und ja, ich hatte es total drauf. Es war, ist oder ist auch eine meiner absoluten Stärken, mir solche Dinge zu merken. Und ja, das ist für mich irgendwie selbstverständlich, aber es hat mich natürlich auch extrem herausgefordert, weil man hat einfach nur begrenzt Platz in seinem Hirn. Und ja, ich war mit Leib und Seele Hochzeitsplanerin, deswegen konnte ich auch da nicht klare Grenzen setzen, so von wegen, hey, das gehört jetzt hier nicht rein und das gehört in unsere Zusammenarbeit. Weil irgendwie war es so ein persönliches Thema und ich glaube, das hat im Endeffekt auch meine herzliche Betreuung und mein All-in in der Hochzeitsplanung ausgemacht. Für mich war immer ganz oder gar nicht. Und das ist auch das Feedback, was ich von den Paaren bekommen habe oder auch von den Gästen, die dann auf der Hochzeit waren, wie stimmig das ist. Viele haben mich gefragt, ob ich eine Freundin bin und man hat es gar nicht gemerkt, weil ich so tief drin war in der Hochzeit der Paare. Ja, das war ein ganz, ganz ja, tolles, dankbares Feedback immer für meine Arbeit, aber ich habe mich damit selbst komplett aufgegeben. Denn halbe Sachen mag ich nicht. Und ja, der Job wurde tatsächlich trotz alledem immer von allen beschmunzelt. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Situation, wo ich in der Bank stand und wir einen Hauskredit wollten und der Berater einfach nur die Augen verdrehte, so lange, bis er meine BWA gesehen hatte und dann so, huch, damit kann man tatsächlich Geld verdienen, weil sonst ist das so ein Job, für den man keine Ausbildung braucht, es war kein Zertifikat notwendig und in Deutschland war das auch einfach nicht weit verbreitet, aktuell ja auch immer noch nicht. Und dann ist das irgendwie auch in den Augen der anderen nichts wert oder es war immer irgendwie so süß, ja, was machst du denn so Hochzeitsplanung? Also das wurde nie von außen als ernster Job wahrgenommen und damit hatte ich auch an der einen oder anderen Stelle zu kämpfen, wusste aber selber ja, wie viel Arbeit und wie viel Verantwortung dahinter saß. Und ja, dann war es eben halt auch nicht mit allen Paaren rosa-rot und bequem. Es war halt ein Business und da, wo Menschen zusammenkommen, da kommt auch Reibung und da kommen auch unterschiedliche Meinungen. Und mittlerweile hat es sich ein bisschen verändert, aber 2012 war es für viele noch echt mysteriös, für eine Dienstleistung zu bezahlen, für einen Luxus, für schön sozusagen. Also ich habe mich aber immer mit einem Architekten damals verglichen und gesagt, hey, wenn du ein Haus baust, dann nimmst du dir einen Architekten, um zu gucken, dass alle Gewerke ineinander reibungslos laufen, dass die voneinander wissen, dass die Bescheid wissen, dass ein vernünftiger Zeitplan aufgestellt wird, weil du weißt ja gar nicht, wie es zu laufen hat, was hinter den Kulissen eigentlich passiert. Und der Anspruch der Paare ist immer, dass diese Hochzeit perfekt werden soll. Aber wie kann ich denn erwarten, etwas perfekt zu machen, das ich zum ersten Mal mache? Und ja, da war immer so die Hürde, ich bezahle für dich, für dein Wissen, aber irgendwie ist das auch, gerade die Frauen, die Bräute hatten oft ein Thema damit, so dieses Thema Hochzeit abzugeben. Und ja, damit auch irgendwie sich so ein bisschen einzugestehen, ja, dass ich da Unterstützung brauche oder dass sie da Unterstützung braucht. Und das war für viele nicht einfach und das war sicherlich die größte Hürde. Also es wurden gerade mal 2% aller Hochzeiten in Deutschland im Hochzeitsplaner geplant. Ja, und dann haben sich einige Paare auch mit dem Zahlen des Geldes dazu legitimiert gefühlt, mich wie ihre Leibeigene zu behandeln, sozusagen wie eine Sekretärin. Und ja, einige Herren der Schöpfung, die auch beruflich in höheren Positionen waren, die meinten dann tatsächlich, wirklich da in einer Form mit mir umzugehen. Das war echt unschön. Und ja, ich war einfach mit meinen Mitte 20 da noch nicht so im Standing, dass ich gesagt oder sagen konnte, hey, jetzt ist hier mal Stopp. Und so sind einige auch hart über meine Grenzen gegangen, die ich selber in dem Moment natürlich auch gar nicht gesetzt hatte und konnte mich auch wirklich am Anfang schlecht positionieren und habe so mit jedem Paar immer mehr dazu gelernt und auch gerade mit diesen herausfordernden Paaren, sage ich es mal, die mir da gezeigt haben, hey, du musst hier eine klare Position finden, zwischen Business zu trennen und ja, quasi, es gab einfach in meinem Leistungsumfang gewisse Spielregeln, was die Hochzeitsplanung beinhaltet hat. Und irgendwo waren da ja auch Grenzen, weil auch dieses Budget, was ich damals verdient habe, 15% des Hochzeitsbudgets als Gage, war immer noch weit unterbezahlt, wenn man das in Stunden umgerechnet hat, über 1,5 Jahre teilweise. Genau. Und es war viel Druck, es war viel Verantwortung, weil es in dem Moment so war, in dem Moment, wo ich einen Dienstleister empfohlen habe, wie zum Beispiel den Tortenbäcker, und dann hat die Torte nicht geschmeckt. Dann war ich schuld, also weil ich wurde für die oder für die Vermittlung verantwortlich gemacht. Und das war in vielen Bereichen so. Wenn die Stühle nicht richtig standen in der Location oder wenn da irgendwas nicht in Ordnung war, dann war immer ich als Empfehlungsgeber ja verantwortlich, also nicht in echt, aber in der Meinung der Paare und auch der Gäste. Und ja, das waren viele Emotionen und Paare denken in dem Moment halt auch nicht rational, wenn es so um eine wichtige, sehr persönliche und emotionale Angelegenheit wie die Hochzeit geht. Also wie du hörst, da gab es einige Hürden und ja, es hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Ich wurde auch oft in Konflikte zwischen den Partnern verwickelt, sollte moderieren und vermitteln und also das war echt eine sportliche Herausforderung. Und was ich da über Menschen gelernt habe und wie viel Erfahrung ich in dieser Zeit gemacht habe, darüber könnte ich alleine Bände an Büchern schreiben. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine ganz eigene Folge und plaudere da so ein bisschen aus dem Nähkästchen der vielen Hochzeitserfahrungen. Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Und Ende 2015 war für mich dann klar, dass das so überhaupt nicht weitergehen sollte. Und dass ich auch so nicht weitermachen wollte. Und meine eigene Hochzeit stand damals an. Mein Ex-Mann und ich hatten ein Haus gekauft, welches wir kernsanieren wollten. Der Wunsch nach geregelten Arbeitszeiten wurde immer größer. Und ich habe damals schon gesagt, ich wünsche mir ein Geschäft mit einer Tür, die man abschließen kann. Ich wünschte mir, dass kein Endkunde mehr meine Handynummer hatte. Und ja, diese Wünsche wurden immer größer, sodass ich dann zusammen mit einer ehemaligen Kollegin aus der Hochzeitsplanung an Silvester entschieden habe, ein Brautmodengeschäft zu gründen. Und wir haben uns direkt am 01.01.2016 daran gemacht, einen Businessplan zu schreiben, super detailliert. Da kam mir wieder mein BWL-Studium und meine Zahlenliebe zugute, mein Wissen über Finanzen und Controlling. Und so waren ja, 0, nichts, 65 Seiten plus Finanzplanung für die nächsten 5 Jahre, Rentabilitätsanalysen und geschrieben für die Bank. Ja, wir hatten geplant, 10 Geschäfte zu eröffnen und eine marktführende Position in NRW einzunehmen. Wir haben Standortanalysen gemacht, Mitbewerberanalysen, haben Testkäufe in Geschäften gemacht, haben uns mit der Thematik wirklich bis ins Detail beschäftigt, haben Umfragen unter unseren Bräuten gemacht. Ich hatte ja mittlerweile einen riesengroßen Kundenstamm und ja, so war ein perfekter Plan für ein Brautmodenimperium geboren. Und im Mai stand die große Einkaufsmesse der Brautkleider an. Die ist immer einmal im Jahr Ja, und ja, so sind wir nur mit den Bildern vom Ladenbauer, den wir natürlich mittlerweile auch arrangiert hatten oder engagiert hatten und der uns hochwertige 3D-Ausdrucke für unser zukünftiges Concept Store-Modell ja, fertig gemacht hatte mit diesen Bildern und voller Stolz und unserer kompletten Finanzplanung, sind wir dann auf die Messe und haben Brautkleider ausgesucht, die wir natürlich in dem Moment nicht kaufen konnten, weil wir ja noch gar kein Geld hatten. Und wir haben eine Immobilie gesucht, haben einen Mietvertrag unterschrieben, ohne dass wir das Geld von der Bank hatten, denn das war eine sehr, sehr große Hürde. Wir vereinbarten voller Tatendrang Banktermine und mit unserer Begeisterung und unserer Euphorie haben wir berichtet, wie toll wir das machen und was für eine Expertise wir haben. Und hier sind die Zahlen und haben alle ja, waren eigentlich ganz zuversichtlich, aber haben nur Absagen bekommen von den Banken und haben gehört, dass wir die 17. Bäckereifiliale im Ort gerne eröffnen können, weil es darüber Statistiken und Zahlen gibt und auch von der KfW ja, Förderkonzepte und Modelle, aber Brautmodengeschäft und gerade die Hochzeitsbranche, darüber gibt es keine Zahlen, darüber gibt es keine Erfahrungen bei den Banken und somit haben wir ja zu unserer Ernüchterung quasi ja, kein Geld bekommen und haben dann kurzerhand das Anleger, also den Businessplan in ein Anlegerprospekt umgeschrieben und sind Klinkenputzen gegangen bei Unternehmen in der Region, bei Freunden und Familie und haben dann tatsächlich innerhalb von 2 Wochen das komplette Geld zusammenbekommen, haben, ja, das waren ungefähr zwischen 150 und 200.000 Euro. Und haben damals 6% Zinsen dafür gezahlt. Also in der Niedrigzinsphase, wo es so circa auf dem Konto 0,1 bis 0,5% Zinsen gab, war das natürlich für alle ein richtig gefundenes Fressen und wurde dankbar angenommen. Also wir haben eine Vollzeitmitarbeiterin gesucht, einen Ladenbauer oder den Ladenbauer dann beauftragt für 50.000 Euro netto uns unsere Filiale im Store mit dem Store-Konzept auszustatten, alles auf Maß zu fertigen. Und ja, so haben wir dann am 2.11.2016 unser erstes Brautmodengeschäft eröffnet. Und apropos Brand, also oder Branding, von der Personal Brand hatte ich ja die Schnauze voll, wie ich dir gerade schon erzählt hatte. Ich wollte nicht mehr sichtbar sein, ich wollte nicht mehr den Erfolg an mir als Person messen. Ich wollte einen starken Namen für das Brautmodengeschäft. Ich wollte Mitarbeiter, die den Job ebenso gut machen wie ich. Und ja, das Geschäft und der Erfolg sollte einfach nicht mehr nur an mir hängen. Und ja, ich muss schmunzeln, während ich dir das hier einspreche, weil das natürlich anfangs funktioniert hat, aber am Ende natürlich überhaupt gar nicht mehr. Und irgendwie war das ja auch klar, aber ich wollte es gar nicht so richtig wahrhaben. Ja, und dann habe ich meinen ersten Termin gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Schiffung oder Tüll. Ich hatte keine Ahnung von irgendwelchen Materialien, vom Kassensystem. Ich habe noch nie vorher irgendetwas kassiert, außer mit 15 im Café mit einem Portemonnaie Bargeld. Aber ja, so habe ich die Erfahrungen gesammelt während des Tuns. Und ja, die erste Braut war da, das erste Kleid war verkauft. Ich habe das nicht hinterfragt und ja, so wurde ich immer besser in dem, was ich getan habe. Und es hat mir einfach so viel Freude bereitet. Und ja, kam auch dann an meine Grenzen, was die Einarbeitung der Mitarbeiter anging in dem Bereich, weil ich ja einfach immer gemacht habe. Für mich war das einfach selbstverständlich. Da gab es niemanden, der mir das gezeigt hat. Demnach war es auch super schwierig, in Worte zu fassen oder in Einarbeitungsmodelle. Ich habe immer gesagt, zuschauen. Zuhören und ja, guckt einfach mal und findet so euren Stil. Und ja, das war immer super schwierig, weil für mich war immer selbstverständlich einfach machen, ausprobieren und dann wird es schon erfolgreich. Und parallel habe ich auch noch weiter die Hochzeiten geplant, denn die waren ja weit mehr als ein Jahr im Voraus terminiert und so habe ich dann ja zwei Business parallel geführt. Und war ja auch super loyal gegenüber meinen Paaren, habe das selbstverständlich alles noch zu Ende gebracht. Und ja, so war auch der Ausstieg aus dem Franchise-System ja nicht einfach mal eben so. Auch wenn es eine rosa-rote Branche war, sind das trotzdem knallharte Geschäftsverträge. Und ja, so habe ich dann auch da die Kündigungsfristen eingehalten, meinen Job als Hochzeitsplanerin zu Ende gebracht und ja, dann den Übergang in die Vollzeitbeschäftigung im Brautmodengeschäft gestartet. Ja, im Businessplan hatten wir uns überlegt, dass wir alle 2 Jahre ein Geschäft eröffnen. Daher sind wir dann auch direkt in die Planung für den zweiten Laden eingestiegen, der 2018 eröffnen sollte und natürlich auch eröffnet hat. Die Ladenlokalsuche war da aber super, super schwierig und wir haben mittlerweile auch realisiert, wie unterschiedlich wir beiden Geschäftsführerinnen sind und an dieser Stelle auch einfach nochmal prüfe, wer sich ewig bindet, nicht nur im Privaten, sondern auch super wichtig im Business. Ich kann ein Lied davon singen und wir haben uns damals dann von dem Vermieter eines potenziellen Ladenlokals so ein bisschen reinquatschen lassen und ja, in unserem Wunsch, der ja auch niedergeschrieben war, wo wir uns auch total verbogen haben, ja, war der Wunsch, der Plan, der war einfach da. Wir haben das nicht mehr hinterfragt und haben dann ein Ladenlokal gemietet, was eigentlich gar nicht so richtig passte. Und energetisch gesehen war das ein großer Fehler, denn ab da lief es für das Business auch ja, irgendwie bergab und menschlich lief da auch einiges aus der Bahn. Das war ein hartes Jahr. Und 2019 folgte dann aber das beste Geschäftsjahr jemals. Und ab 2020 im März, weißt du ja, was da gekommen ist. Am 19.03. mussten wir aus dem Nichts beide Läden schließen und hatten von einem auf den anderen Tag zu. Der Lockdown war da, mitten im Frühling. Ja, die Zwangspause habe ich dort oder an der Stelle sehr, sehr, sehr genossen, weil ich mir gedacht habe, wann passiert das jemals wieder, dass mir von außen jemand sagt, du darfst nicht mehr arbeiten. Und ich habe die Zeit für mich intensiv genutzt. Wir haben dann aber nichtsdestotrotz auch im Laden weitergemacht, haben Masken genäht, haben Lösungen gefunden. Und ja, es war ein großer Schlag der Regierung in unser Gesicht. Denn Förderungen wurden nicht gezahlt, beziehungsweise sehr, sehr, sehr stark eingegrenzt, da wir ja ein Anzahlungs- und Restzahlungskonzept im Brautmodengeschäft hatten. Das heißt, 2019 unser umsatzstärkstes Jahr, da kamen dann die ganzen Restzahlungen der Bräute, 50% und die Änderungskosten in 2020. Also hatten wir massiv hohe Einkünfte, aber eben gar keine Neukunden mehr. Also wir hatten keine Anzahlungen, aber Restzahlungen. Und diese Restzahlungen wurden in den Topf der Einkünfte voll eingezahlt und demnach waren wir dann auch in vielen Dingen nicht förderberechtigt, hatten aber 2021 keine Restzahlungen. Das hat die Regierung und das Konzept der, ja, Überbrückungshilfen aber nicht berücksichtigt und demnach kamen wir dann halt auch später in Schwierigkeiten. Ja, es war auch eigentlich ja meines Erachtens gar keine Schließung notwendig, da wir ja immer einen kontrollierten Einlass hatten. Unsere Kunden sind nie wahllos durch den Laden gelaufen. Wir konnten immer mit Namen benennen, wer da war und das auch immer regulieren. Also es war eine harte Zeit mit sehr viel Unverständnis. Und ja, man dachte immer, gestorben und geheiratet wird immer. Aber nee, ab April durften dann ja auch keine Hochzeiten mehr stattfinden. Wir hatten keine Einkünfte mehr. Wir hatten aber hohe, ja, fünfstellige fixe Kosten und ja, das mit den Förderungen war einfach hart und aufgrund unserer Rechtsform hatten wir auch keinen Anspruch als Unternehmer auf Förderung und 2020 im Dezember folgte dann ja auch schon der nächste Lockdown. Insgesamt waren es über 6 Monate, die wir zu hatten und dachten ja immer von Woche zu Woche, wir öffnen wieder. Mussten Inzidenzen anschauen, wieder Termine verschieben, wieder absagen, News verfolgen. Also es war einfach die Hölle mit 2021 Impfungen, Einlasskontrollen, Tests, Masken, Erfassungsbögen und so weiter. Keine schöne Zeit, an die ich mich nicht gerne zurückerinnere. Und so scheiße die Umstände im Außen waren, wurde ich auch im Innen immer unglücklicher. Und ja, es fühlte sich einfach nicht mehr richtig an. War verhafteter als jeder Angestellte, gebunden durch die Ladenöffnungszeiten, durch die stationären Läden. Ja, die freien Tage fielen weg, wenn Mitarbeiter krank waren. Die Kunden wurden immer ängstlicher. War immer weniger Budget zur Verfügung für die Hochzeiten. Kurzarbeit, ja, jagte durch die Bundesrepublik und alles war irgendwie ungewiss. Hochzeiten waren weiter eingeschränkt. Teilweise machte die Gastronomie pleite, Personalmangel. Also ja, das waren alles keine günstigen Zeichen mehr in der Hochzeitsbranche. Und dieser positive Vibe, den die Bräute immer hatten und die Branche immer hatte, der war irgendwie weg. Und ja, ich hang einfach an meinem Baby. Der Laden, der war mein Baby von der Idee. Ich habe alles dort reingegeben. Meine gesamte Zeit, meine komplette Energie, mein komplettes Wissen. Und ich wollte mir einfach nicht eingestehen, dass es vielleicht ein Gedanken wert war, damit aufzuhören. Und trotz absoluter Anzeichen, auch im Innenverhältnis unserer Firma da endlich rauszumüssen, brachte ich weiter immer mehr als 100% ein. Ich arbeitete und arbeite und ja, wollte es einfach nicht wahrhaben, habe alle Anzeichen ignoriert und ich konnte einfach nicht loslassen. Ich habe auch keine Sekunde überhaupt darüber nachgedacht, loszulassen. Stattdessen habe ich irgendwie alles über mich ergehen lassen. Alles war nur noch ein innerer Kampf. Also es war gar keine Leichtigkeit mehr und meine Gesundheit fing an, darunter zu leiden. Da kamen Dinge ans Tageslicht, die ich hier nach Rücksprache mit meinem Anwalt, ja, einfach, auf die ich einfach noch nicht eingehen soll. Und ich kämpfte weiter wie eine Löwin und ging eigentlich dabei selber zugrunde. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe bedingungslos weitergemacht und immer weiter, immer weiter. Und an dieser Stelle muss ich leider erstmal einen Großteil skippen, da es rechtlich noch nicht auseinandergesetzt ist. Und ja, das Ende vom Lied ist, und ach, da kriege ich Gänsehaut und auch ein ja, Kloß im Hals, dass ich mir mein Baby habe nehmen lassen. Richtig unschön, unsauber, eiskalt. Und ich habe mir einfach die Entscheidung abnehmen lassen. Ich habe sie nicht selber getroffen. Ich habe sie mir abnehmen lassen und ich war dadurch so voller Wut, voller Ärger, voller Enttäuschung, Traurigkeit und vor allen Dingen auch Frust und ein Großteil Ärger mir selbst gegenüber, dass ich das alles habe mit mir machen lassen. Denn es gehören ja immer zwei dazu. Und das war zu dem Zeitpunkt in meinem Leben, kurz vor der Geburt meines Sohnes. Das Universum hat mir einfach ein neues Baby geschenkt und dass diese beiden ja so krassen und einschneidenden Lebensereignisse zusammentreffen, das kann nicht ohne Grund passiert sein, da bin ich ganz sicher. Und ja, so habe ich letztes Jahr damit verbracht, die Firma aufzulösen, mich in meine Mutterrolle einzufinden, alles loszulassen und ja, mich mit dem Gedanken anzufreunden, nochmal komplett neu zu starten im Business. Und mittlerweile sehe ich diese Krise als riesige Chance und bin so froh, dass alles ein Ende hat. Ich bin noch reicher an Erfahrungen. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Und ja, dank diesen Erfahrungen kann ich mein Business Mentoring jetzt richtig, richtig durchstarten. Denn meines Erachtens ist es ein riesengroßer Unterschied, ob dir jemand etwas vermittelt, was er selber am eigenen Leibe erlebt hat, oder ob das reines theoretisches Wissen ist. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen und ja, das war der zweite Teil meiner bisherigen Selbstständigkeit. Und falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, hol das unbedingt nach und dann hast du einen kompletten Rundumblick über meine letzten 13 Jahre Selbstständigkeit. Ich danke dir fürs Zuhören und so schön, dass du heute mit dabei warst. Bis zur nächsten Folge und denk dran, jede Erfahrung zählt. Zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn auch du von meinen Erfahrungen profitieren möchtest und den Turbo für dein Business zünden möchtest, melde dich herzlich gerne bei mir. Aktuell vergebe ich noch 2 Spots im Business Mentoring, also nicht warten, sondern starten. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen. Mach's gut und bis bald, deine Sina.